Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Je höher die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt, je extremer auch die Maßnahmen dagegen werden. Ich habe heute schon Karl Lauterbach zitiert, den SPD-Gesundheitsexperten, der annähernd wörtlich gesagt hat, so etwas wie das, was wir jetzt im Landkreis Berchtesgadener Land erleben, das wird es auch noch in anderen Fällen bald geben in Deutschland. Je mehr das alles passiert, desto mehr fragen wir uns ja alle, wann ist endlich Schluss damit? Und das kann man so konkret ja sowieso auf gar keinen Fall sagen, aber ein entscheidender Punkt, um zumindest ein Ende dieser Pandemie absehbar erscheinen zu lassen, das wäre natürlich die Entwicklung eines wirklich alltagstauglichen Impfstoffs. Und ob die tatsächlich, wie die Optimisten sagen, unmittelbar davor bevorsteht oder auch ganz und gar nicht, das wollen wir jetzt mit Arndt Reuning aus unserer Wissenschaftsredaktion klären. Schönen guten Morgen, Herr Reuning.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Um nicht gleich wieder mir anhören zu müssen, so stimmt das alles nicht, frage ich mal sehr vorsichtig, was ist da im Moment der Stand der Dinge, was die Entwicklung eines Impfstoffs oder verschiedener Impfstoffe angeht?
Naja, dieser Stand der Forschung, der lässt sich ganz einfach abzählen, nämlich wie viele Impfstoffkandidaten befinden sich mittlerweile in welchem Stadium der Zulassung. Und dieser Prozess der Zulassung, der beginnt ja mit der sogenannten präklinischen Phase. Da werden die Impfstoffe erst einmal an Zellkulturen untersucht und im Tierversuch. Und wenn sie dort dann gute Ergebnisse liefern, dann kommen sie überhaupt erst für die Weiterentwicklung in Frage. Im Moment ist die Mehrheit der Kandidaten in dieser Gruppe versammelt, nämlich rund 90 potenzielle Impfstoffe. Etwas über 40 hingegen befinden sich bereits in klinischen Studien, werden also an Menschen erprobt. Und jede klinische Studie hat drei Phasen. In der Phase 1 erhalten nur wenige Probanden den Impfstoff. In diesem Stadium steht die Sicherheit im Vordergrund. Und man schaut natürlich auch schon auf erste Anzeichen für eine gute Immunantwort. Rund 30 Kandidaten befinden sich zurzeit in Phase 1. In der Phase 2 sind es deutlich weniger, nämlich 15, also nur die Hälfte. Und an dieser Phase wirken dann einige hundert Probanden mit, aufgeteilt auf verschiedene Gruppen, zum Beispiel nach dem Alter. Dann möchte man die Wirkung zwischen diesen Gruppen vergleichen und auch die richtige Dosis finden. Und dann kommen wir zur Phase 3, der entscheidenden, mit Tausenden von Teilnehmern, um eben auf breiter Basis die Sicherheit und die Wirksamkeit zu belegen. Was heißt Wirksamkeit für einen Corona-Impfstoff? Würde es als einen Erfolg zählen, wenn er rund 50% der Probanden schützt. Allerdings muss man auch sagen, die Phase 3 ist typischerweise diejenige Phase, in der die meisten Kandidaten dann scheitern. Denn hier werden auch selten, aber möglicherweise doch dramatische Nebenwirkungen aufgedeckt. Und von den Corona-Impfstoffen sind im Moment 11 in Phase 3. Von diesen 11 Kandidaten sind bereits 6 Vakzine im Einsatz über eine Sondergenehmigung. 3 davon aus China, 3 aus Russland. Ob sie wirken oder Nebenwirkungen haben, das weiß man bei denen allerdings noch nicht mit wissenschaftlicher Sicherheit.
Was ich erstaunlich finde, ich habe immer wieder gehört vom Auftauchen eines neuen Erregers bis zur einsatzfähigen Entwicklung eines Impfstoffs hat es in der Vergangenheit manchmal bis zu 10 Jahre gedauert. Und jetzt glauben doch viele, das würde viel schneller gehen. Nicht nur in Russland, sondern auch anderswo. Liegt das an einer Art Unvorsicht beschleunigten Verfahren oder liegt das auch an neuer Technik?
Es liegt an neuer Technik. Man setzt auf verschiedene Impfplattformen und alle Impfstoffe wirken ja eigentlich nach demselben Prinzip, also dass sie dem Immunsystem eine Infektion vorspiegeln, aber mit abgeschwächten, ungefährlichen Viren oder Virenbestandteilen, sodass dann das Immunsystem sich schon mal auf den Ernstfall vorbereiten kann. Also zum Beispiel schon mal Antikörper produzieren und dann legt das Immunsystem auch in seinem Gedächtnis eine Erinnerung ab an diesen speziellen Erreger. Dann kann es eben im Ernstfall die Abwehr schnell hochfahren. Und wie das im Detail geschieht, darin unterscheiden sich eben die Impfstoffe. Unter den Kandidaten aus Phase 3 gibt es eine Gruppe, die besteht aus inaktivierten SARS-CoV-2-Viren. Das ist eben der klassische Ansatz, ein ganz, ganz althergebrachter Ansatz, funktioniert meistens auch ganz gut. Alle diese Vakzine, die werden in China entwickelt und erprobt, also die in Phase 3. Und dann gibt es noch eine zweite große Gruppe, die der vektorbasierten Impfstoffe. Da benutzt man ein harmloses, entschärftes Erkältungsvirus als Genfähre, ein Adenovirus. Und das bekommt dann den genetischen Bauplan des Corona-Spike-Proteins in das eigene Erbgut eingepflanzt. Und so transportieren diese Adenoviren dann den Bauplan in den menschlichen Körper. Und die Spike-Proteine, das sind ja diese Zacken auf der Virushülle. Im Körper werden dann diese Eiweißmoleküle aufgebaut von unserer Zellmaschinerie. Und das sind so die beiden, ja, noch eher klassischen Verfahren.
Aber gerade das, was Sie zum Schluss beschrieben haben, da geht ja bei manchen sofort die rote Lampe an, weil das ist ja eine Genmanipulation, auf der das alles basiert. Birgt das nicht im Vergleich zu dem, was man immer hat bei neuen Impfstoffen, auch zusätzliche Gefahren?
Naja, es ist eine Genmanipulation auf Ebene des Virus. Da wird ja nur quasi ein Bauplan eingeschleust. Und das wäre jetzt ein ganz neuer, ein dritter Ansatz, der jetzt auch noch hinzukommt. Zwei Kandidaten in Phase 3 arbeiten nach einem eben relativ neuen Prinzip. Die bestehen aus dem nackten genetischen Bauplan des Spike-Proteins, also nur aus der RNA. Das sind die RNA-Impfstoffe. Und diese Erbgutschnipsel werden dann noch eingehüllt in winzig kleine Fetttröpfchen, sodass sie besser an den Ort in der Zelle gelangen, wo dann der Bauplan in Eiweißmoleküle umgesetzt wird. Aber das ist natürlich etwas, was tagtäglich in unserem Körper geschieht, mit unseren eigenen Genen natürlich. In diesem Fall sind es jetzt eben fremde Gene. Ich denke nicht, dass das besonders gefährlich ist, denn diese Impfstoffe haben im Tierversuch bereits ganz gut funktioniert und bei Menschen offenbar auch. Ein Vorteil besteht bei ihnen darin, dass sie sich relativ leicht herstellen lassen, weil man keine Viren als Genferen braucht, die umständlich vermehrt werden müssten. Diese RNA-Impfstoffe, die lassen sich auf rein chemischem Weg herstellen. Die Synthese dieser RNA-Kettenmoleküle, die funktioniert sogar auch automatisiert. Und an einem dieser RNA-Impfstoffe in Phase 3 ist auch eine deutsche Firma beteiligt, BioNTech aus Mainz. Der zweite RNA-Impfstoff in Phase 3, der wurde vom US-Biotechnologieunternehmen Moderna entwickelt und nun zusammen mit der US-Gesundheitsbehörde NIH erprobt.
So, Herr Reuning, jetzt testen wir mal mein Zahlengedächtnis. Wenn ich mich an den Anfang unseres Gesprächs erinnere, sind es rund 90 Impfstoffe, die grundsätzlich schon in irgendeiner Phase der Erprobung sind oder die grundsätzlich in irgendeiner Form existieren. 6 sind in der letzten Erprobungsphase. Wie lange wird es denn nun dauern, bis ich mich impfen lassen kann?
Ja, das ist natürlich nicht leicht zu beantworten. Zwei Kandidaten aus Phase 3 haben zum Beispiel schon einen Rückschlag erlitten. Die Studien mussten pausieren, um mögliche Nebenwirkungen bei einzelnen Probanden näher zu untersuchen. Bei denen handelt es sich um die vektorbasierten Impfstoffe, eben mit Adenoviren. Ansonsten scheinen sich die beiden RNA-Impfstoffe einen Wettlauf zu liefern im Moment. Moderna entwickelt erwartet erste Zwischenergebnisse im November. Im Dezember könnte dann die US-Regierung dem Impfstoff eine Notfallgenehmigung erteilen. BioNTech, also die deutsche Firma, und sein amerikanischer Partner Pfizer, die streben das auch an. November, Dezember. Und sollte es solch eine Genehmigung geben, dann müsste aber erst einmal die Produktion anlaufen und auch die Verteilung organisiert werden. Und es wird dann nicht so sein, dass der Impfstoff auf breiter Basis für die Bevölkerung zur Verfügung steht.
Arndt Reuning aus unserer Wissenschaftsredaktion über den Stand der Dinge in Sachen Corona-Impfstoff.